Herzlich willkommen zur 510. Folge des Sneakpods. Wir sind im Norden Kanadas unterwegs und besprechen dort für euch den Film Mordi. Mit mir hier der grumpelige alte Mann, das ist Robert Krüger.
Ich will keine Farbe an meinem Stuhl. Und die Frau, die alles vollmalt, ist Stefan Lisbeth.
Aber das ist doch ein Vöglein.
Das ist hier ein Vogel. Das da ist kein Vogel.
Ja.
Ja. Wir waren in der Sneak.
Wir waren in der Sneak, ja.
Und zwar gemeinsam.
Beide.
Also, wie lange ist das nicht mehr vorgekommen?
Ja, genau. 100 Jahre gefühlt.
Und Claudia war, glaube ich, auch in der Sneak, aber die kann heute nicht. Die hätte gestern gekonnt, da konnten wir nicht. Aber also quasi drei Leute in der Sneak, unfassbar.
Skandalös. Aber Claudia war in einer anderen Sneak. Ich glaube, die hat auch einen anderen Film gesehen, oder?
Ich habe keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Also sie war in einer anderen Sneak, so viel ist sicher. Aber ob sie einen anderen Film gesehen hat, da habe ich keine Informationen drüber. Aber wahrscheinlich, ja.
Ja, also sie hat jedenfalls wieder ganz viele Filme eingetragen. Das ist gut. Wir haben aber den Film Mordi gesehen aus Kanada. Worum ging's?
Ja, das ist ein Biopic, eine Biografie-Verfilmung des Lebens von Maud Lewis, heißt sie, glaube ich. Mhm. Einer kanadischen Berühmtheit, sage ich mal. Zumindest in gewissen Kreisen kennt man die wohl in Kanada. Ich kann das jetzt nur so dem entnehmen, was ich gelesen habe. Und wir lernen sie kennen, da ist sie eine junge Frau. Sie leidet an einer chronischen juvenilen Arthritis, irgendwas. Ich habe es in irgendeinem Artikel nochmal über die Realfigur gelesen, da steht es ein bisschen detaillierter drin, als in dem Film rauskommt. Also was man sieht, ist eben, dass es ihr beschwerlich ist, sich frei zu bewegen, so wie sich ein gesunder Mensch mit seinen Gelenken bewegen kann. Das fällt ihr schwer. Sie hat gewisse Einschränkungen, es funktioniert nicht alles so, wie sie hat da wohl Schmerzen, wenn sie sich bewegt, wie das eben mit einer Arthritis ist. Und gewisse Bewegungen gehen unter Umständen auch gar nicht. Das heißt, sie ist motorisch gehandicapt, aber sie kann laufen, gehen, machen, alles so weit, aber es ist halt langsamer und es bereitet ihr Schmerzen. Und das merken wir auch, sie lebt bei ihrer Tante, die sie scheinbar irgendwie aufgenommen hat. Und ihre Umwelt. Mehr als
hätte sie sie abgekriegt.
Ja, so ein bisschen. Ne? Die Tante ist eine sehr biestige Zicke. Und es scheint ein bisschen so, als ob ihre Umwelt der Überzeugung ist, dass sie nicht nur eine körperliche Problematik hat, sondern scheinbar auch eine geistige. Denn die behandeln sie alle so, als wäre sie ein bisschen doof. Ich muss sagen, so wie es gespielt ist, kann man sich dem Eindruck, dass sie, die ist zwar nicht dumm, aber so 100% irgendwie, also so, ich weiß nicht, wie dir das ging. Sie machte am Anfang ein paar Mal so ein bisschen den Eindruck, dass man das Gefühl hatte, so richtig scharf ist sie auch nicht mit ihren Sinnen, aber
ja.
Ich kann das auch nicht so richtig an was festmachen. Und später in dem Film ist es schon so, dass man merkt, dass sie schon weiß, wie sie die Welt so steuert, wie sie sie braucht. Aber gut, machen wir erstmal die Geschichte so ein bisschen weiter, was dann passiert ist. Eigentlich ist das ja jetzt keine Figur, die, wo sich jetzt die Männer nachreißen oder sowas. Aber jetzt ist es so, dass in dem Haus wird, Quatsch, in dem Haus, in dem Dorf, das ist ein kleines Dorf in Nova Scotia in Kanada, irgendwo an der See, sucht ein Fischer oder Fischhändler, sucht ein Hausmädchen, und parallel dazu gab es einen Handlungsstrang, der Maud dazu zwingt, irgendwie auf eigene Füße zu kommen und sich einen Job zu suchen, was natürlich schwierig ist mit so einem Handicap in dieser Zeit. Jetzt denkt sie, Hausmädchen, das könnte ich sein, und bewirbt sich dort und sorgt relativ geschickt dafür, dass sie diesen Job bekommt. und zieht dann eben dort ein und wird dort Hausmädchen bei diesem grummeligen alten Einsiedler, der ein bisschen außerhalb der Stadt wohnt, glaube ich sogar 10 Kilometer außerhalb der Stadt, und da ganz alleine in so einem wirklich, wirklich winzigen Haus wohnt. Und ja, da ist sie jetzt zunächst mal Hausmädchen und später heiratet sie den und sie malt viel. Malen ist das, was ihr Lebensinhalt ist sozusagen. Und wenn sie malt, vergisst sie alles, eben auch dieses beschwerliche Leben, das sie führt. Das natürlich auch nicht leichter wird, weil der Typ ist ein echter Kopf und das Leben da ist karg und schwierig und finanziell ist es schwierig. Und dann wird sie aber mit ihren Bildern plötzlich ein bisschen erfolgreicher und auch ein bisschen berühmt. Und das ist dann so der Film, der erzählt dann im Grunde ihr Leben komplett. Von da, wo wir sie kennenlernen, bis zum Ende. Und geht wohl so auf die historische Figur ganz gut ein. Also ich habe das mal recherchiert, habe ein bisschen mehr was über sie durchgelesen. Und es ist tatsächlich so, dass an der Stelle, wo ihr Haus gestanden hat, steht eine Replika des Hauses aus Stahl oder sowas, habe ich gelesen. Das sieht doch lustig aus. Ist einfach so aus Metall.
Steht ja, habe ich auch gesehen.
Und das Originalhaus ist restauriert worden und steht jetzt im Museum. Und davon habe ich ein Foto gesehen. Und da muss ich sagen, das ist in dem Film wirklich liebevoll nachgemacht gewesen und wirklich originalgetreu getroffen worden.
Das sieht echt, das Haus ist echt süß.
Echt so aus wie in dem Film.
Mhm.
Ja, wie fanden wir das? Wie fandest du das?
Ich fand, dass sie famos gespielt war.
Beide. Also vielleicht sollten wir mal sagen, wer das gespielt hat. Also sie wird gespielt von Sally Hawkins.
Und er von Ethan Hawke.
Also wir haben da zweimal Hawke irgendwie in unterschiedlichen Zusammensetzungen. Und bei ihm, muss ich sagen, hat das Make-up-Department versagt. Weil der ist ein grummeliger alter Typ, der sich nicht sonderlich gut pflegt, sage ich mal. Zumindest wird uns das so suggeriert, weil er steht morgens auf, geht runter, trinkt einen Kaffee, geht raus und fängt an zu arbeiten. Da wird sich nicht gewaschen, da wird sich nicht geduscht, nichts dergleichen. Und er sieht auch immer total abgerissen aus, dreckige Klamotten, alte Schuhe, ausgelatschte alte Schuhe. Und gleichzeitig hast du aber einen immer akkurat frisierten und immer akkurat rasierten, vor allem der Bart immer sehr akkurat geschnitten, immer auf derselben Länge. Einen irgendwie immer noch gut aussehenden Ethan Hawke, auch wenn er ja schon auch was älter geworden ist.
Ja, und die haben ihn noch ein bisschen älter gemacht und so ein bisschen zauselig und so haben sie ihn schon gemacht. Aber,
in jeder Großaufnahme, wo er in die Kamera guckt, guckt er immer noch so und dann denkst du dir, der ist zu schick und zu aufgeräumt für diese Figur.
Genau.
Und das ist einfach ein Versagen, finde ich, im Make-up, weil sie wirkte manchmal wirklich zauselig, ein bisschen die Haare so wirr und so ein bisschen zu, manchmal fast wie so eine kleine Hexe so, also obwohl sie total sympathisch ist, aber so vom Äußeren.
Ja, dann hat sie ja auch dann ich fand so geil, wie sie sich bewegt hat.
Ja.
Also wie sie das hingekriegt hat, das glaubhaft zu vermitteln, dass sie jetzt sich nur so langsam bewegen kann, wie sie läuft, wie sie fast stürzt und so. Das finde ich total klasse. Also das war richtig gut gemacht.
Den einen Fuß immer so nach innen gedreht und so, ja. Und trotzdem die ganze Zeit, und das ist wohl auch von der historischen Figur überliefert, dass sie eigentlich immer lächelt. Es muss wohl eine unglaublich fröhliche Dame gewesen sein. Und das kriegt Sally Hawkins hier auch total gut hin, weil sie hat auch so ein gewinnendes, breites Lächeln. Und auch wenn der Kopf manchmal so immer nach unten gesenkt, jetzt mache ich das gerade, dann komme ich vom Mikro weg, ist auch nicht gut. Ja. Der Kopf ist immer so ein bisschen nach unten gesenkt und sie schaut so, also eigentlich das Gesicht schaut fast zu Boden, aber die Augen gucken dann so nach vorne, weil sie ja noch was sehen will, mit wem sie redet oder so. Und der Kopf ist auch so ein bisschen schief manchmal. Und trotzdem, du kannst ihren Mund oft nur so von so schräg oben sehen quasi, dadurch, dass sie so runterguckt. Aber da ist immer dieses gewinnende Lächeln. Und
ja,
sie weiß.
Ja. Manchmal sieht man sie gar nicht während des Films irgendwie. Also man sieht dann immer nur so ihre Haare und dann redet sie mit irgendjemandem und sie guckt halb weg und gar nicht so wie sonst in Filmen ist, dass Leute eben die Kamera anspielen oder ihre Kumpanen oder also wie heißt denn die Mitschauspieler überhaupt gar nicht, sondern sie ist mehr so für sich, Kopf nach unten und ich fand das so überzeugend.
Ja, allerdings, bei ihr würde ich auch sagen, alle Punkte, die man geben kann.
Ja.
Bei Ethan Hawke, wie gesagt, das Make-up-Department, Boo, den hätte man ein bisschen abranzen müssen.
Ja, vielleicht ist er zu eitel und hat das nicht zugelassen.
Ja, keine Ahnung, dann muss der Regisseur einschreiten oder anders besetzen oder keine Ahnung was. Jedenfalls, bei ihm fand ich es manchmal, das kann ich nicht einschätzen. Vielleicht gibt es Überlieferungen über ihren Mann, Everett heißt er, dass der irgendwie so war oder so, aber ich fand den manchmal so ein bisschen eigenartig, weißt du, dann kommt er mit dem Auto angefahren, bleibt stehen, sagt nichts und guckt sie auch nicht an. Sie steht irgendwie an der Beifahrertür und im Grunde würde er jetzt wollen, dass sie einsteigt, aber er hält das Auto an und guckt weiter geradeaus übers Lenkrad nach vorne.
Mhm.
Und solche Szenen gibt es öfter mal und da gibt es keine Motivation, außer vielleicht, dass es möglicherweise Überlieferungen oder irgendwas gibt, dass der so gewesen ist oder so, keine Ahnung, aber das wird im Film nicht motiviert und wird uns nicht erklärt und das wirkt einfach nur sehr wunderlich und sehr ja, okay, dass der ein bisschen, der ist oft sehr schroff, der ist auch sehr gemein zu ihr, dann aber auch wieder total liebevoll, man merkt dann irgendwann, dass er halt ein Problem mit Nähe hat und das nicht so zeigen kann, aber manchmal ist es auch einfach auf eine wunderliche Art irgendwie, wo man dann sagt so, gibt es so Leute, kann man wirklich so sein? Also manche von diesen schroffen Gemeinsachen oder so, da kann ich mitgehen. Es gibt Leute, die so sind, aber bei manchen von diesen Szenen, wo er dann einfach nichts sagt und irgendwie wegguckt und solche komischen Sachen tut, da fand ich ihn dann komisch, einfach eigenartig. Da weiß ich nicht genau, ob das so
jetzt nicht anders hätte lösen können. Für mich wirkt das unrealistisch drüber.
Ja, vielleicht ist es das auch. So ein bisschen overacted, so ein kleines bisschen, ja. Wobei es dann wieder auch Szenen gab, wo er wirklich brillant war. Also auch wo sie beide brillant waren.
Hm.
Oder jetzt fällt mir die genaue Szene, die ich meine, nicht ein. Aber es gab so ein paar Szenen, wo sie miteinander zusammen auch eine gewisse Komik produziert haben. Die zwar oft so eine melodramatische Komik war, aber schon irgendwie dann auch gesessen hat. Also, irgendwie zwiegespalten. Aber ich glaube, ganz gut gespielt so auch. Am Anfang habe ich mich ein bisschen über den Schnitt aufgeregt, aber das war nach ein paar Szenen war ich dann damit.
Stimmt, irgendwie, da haben wir am Anfang etwas ausgiebiger über David Mamet diskutieren müssen.
Ja, es war auch so langweilig am Anfang, das muss man ja auch sagen. Also es hat wirklich ja, ein Slow Starter.
Es zog sich am Anfang ein bisschen so die erste Stunde.
Ja, das hat schon eine Weile gebraucht, bis das
so. Es war schon irgendwie die ja.
Er ist auch wir zwei haben eine Stunden Stunde lang
vor fast, Schluss ne? oder 50 Minuten vor Schluss haben wir auf die Uhr geguckt, so boah, immer noch so lang. Und dann halt irgendwie das nächste Mal auf die Uhr geguckt, als sie geklingelt hat und wir draußen vom Kino standen und darüber geredet haben.
Ja.
Also dann hat er eben von diesen, dann doch irgendwie Fahrt aufgenommen gehabt.
Eine von diesen Abenden, wo ich meinen Timer gestellt habe in weiser Voraussicht. Ich dachte, das könnte sich ziehen. Das zog sich, wie gesagt, auch ein bisschen. Ja.
Ja.
Muss ich sagen. Also ganz viele schöne Bilder eingefangen. Auch so Zeitverlauf. Da hat mir der Schnitt dann wieder gefallen. Das war toll gemacht. So diese, wir gehen dann so ein paar Mal, wird uns so klar gemacht, okay, die Jahre vergehen mit Wechseln von Jahreszeiten. Und
ganz toll, das sah echt schön aus.
Das war wirklich teilweise auch dann, wenn die Stimmung in der Beziehung besser wird, sieht plötzlich das Haus auch schöner aus, weil die Sonne hinterm Haus so auf die Bäume scheint und so. Also so relativ subtile Dinge, die du jetzt vielleicht im ersten Blick gar nicht siehst, aber die einfach schön eingesetzt waren. Das hat mir gut gefallen. Wie gesagt, am Anfang war mir so langweilig, dass ich irgendwie genau auf den Schnitt achten konnte und den dann an manchen Stellen ein bisschen grob fand. Aber das bügelte sich dann aus gegen Ende.
Du hättest gern längere Establishing Shots gehabt.
Bitte?
Du hättest gern längere Establishing Shots gehabt.
Ich hätte am Anfang, gerade in den ersten Minuten des Films, wo ich noch nicht weiß, wo ich verortet bin, überhaupt mal welche gehabt. Und ja. da gab es so ein paar Szenen, wo er sich die komplett spart, wo er einfach immer
genau.
so hart die
Luft. Ja,
und
genau so.
Später hat er dann aber unfassbar viel Zeit, uns lange Montagen von der Landschaft und von viel Gewander in der Gegend zu zeigen. wo ich dann aber schon weiß, wo ich bin. Da brauche ich es eigentlich nicht mehr.
Du kannst den ja dir mal nach Hause bestellen, den Film. Und dann kannst du die Landschaften von später nach vorne schneiden und dann kannst du den Film auf 25 Minuten eindampfen.
Wahrscheinlich, ja. Das ist ein schönes Sonntagnachmittag-Projekt.
Genau.
Ja.
Dann wird es ein
Kurz. Gut. Ja. Also.
Möchtest du Punkte dranhängen?
Ich fand, ja, muss ich ja jetzt. Also ich bin ein bisschen zwiegespalten.
Erzähl, wenn du möchtest, wie du willst.
Ja, nee, ich versuche mir jetzt einen Punkt dazu erarbeiten. Ich habe mir tatsächlich noch keine Gedanken gemacht, was ich jetzt gleich geben
soll ich
will.
Was sagen?
Ja, mach mal.
Ich habe mir nämlich schon welche ausgedacht und sie auch schon ins Dokument eingetragen. Ich gebe nämlich 6,5 Punkte. Ich fand ihn besser als der Durchschnitt, aber er wird nicht auf meine Lieblingsfilmliste gehören. Aber wer gerne so ruhige, ein bisschen nachdenkliche Filme mag, der kann sich den wirklich gut angucken. Und er sieht toll aus. Und ist gut gespielt.
Ja, gut, dann so ungefähr da in der Gegend komme ich auch raus. Ich schließe mich jetzt einfach mal an und sage auch 6,5.
Ist aber schon lame, das weißt du.
Ist ein bisschen lame, weiß ich, aber du wolltest ja unbedingt vorpreschen. Ja. Du hättest dich ja nicht vordrängeln müssen, dann hätte ich mir selber was ausdenken
müssen. Ich hatte ja Angst, dass du auch 6,5 sagst und ich dann nachgezogen hätte, das wollte ich
nicht. Ach so, ja, okay. Naja, jedenfalls, also guter Film. Mit einer interessanten Geschichte, was ich interessant fand, vor allem hinterher zu recherchieren, dass es die Frau wirklich gegeben hat. Und ich habe dann nochmal es geht sehr, sehr viel um die Bilder, die sie malt. Und die habe ich mir auch nochmal hinterher angeschaut. Also irgendwas hat er mit mir gemacht, dass ich am nächsten Tag nochmal Google bemüht habe und auch nochmal irgendwelche Artikel in irgendwelchen Kunstzeitschriften oder so, Krams über sie gelesen habe und über das, was sie da gemalt hatte und so und dann dieses Haus in diesem Museum und da nochmal hinterher recherchiert habe, bis ich ein paar Bilder hatte. Also irgendwas hat da gearbeitet, aber ich kann nicht verhehlen, dass ich mich die erste Stunde gelangweilt habe und dass mich aber die zweite Stunde ganz gut unterhalten hat. Und insofern muss man da schon Punkte abziehen und deshalb finde ich 6,5, glaube ich, auch nicht verkehrt. Und es geht mir wie dir, ich werde mir die DVD nicht kaufen und ich werde ihn vermutlich in den nächsten 10, 15 Jahren nicht nochmal anschauen. Aber ich bereue nicht, dass ich ihn gesehen habe.
Ja, ist wieder sowas, wo man froh sein kann, dass man es in der Sneak gesehen hat, weil man es sich in echt, in Anführungsstrichen, eh nicht angeguckt hätte.
Genau so. Gut. Morgen. So können wir das zusammenfassen und zum Alkohol übergehen.
Kommt in der im richtigen Kino kommt er ab dem 26. Oktober.
Das ist ja quasi bald.
Genau. Kommen wir zum Alkohol. Aha. Ich höre, du hast einen Wein aufgemacht.
Genau, den berühmten Kronkorkenwein. Nein, ich habe mal wieder einen Brooklyn East IPA aus der Brooklyn Brewery.
Die hatten wir in New York auf der Liste, haben es aber leider nicht dorthin geschafft.
Skandal.
Ja.
Siehst du, ich habe sie im Glas und du hast sie auf der Liste. Ja.
Genau. Ich habe Rudolf Quelle spritziges natürliches Mineralwasser. Cheers.
Ja, es klingt hochgradig verlockend. Ja. Rudolf Quelle, wie kommt man, was ist das denn?
Die ist hier irgendwo in der Nähe, glaube ich.
Okay. Warum gibt es keinen Alkohol?
Ach, mir ging es die letzten 2 Tage nicht so gut.
Okay.
Naja. Eventuell alkoholinduziert, aber das kann ich nicht sicher sagen.
Also dich hat's umgeboxt und du machst Pause, okay.
Ja, ja.
Gut. Was haben wir noch? Ich glaube, Serien- und filmmäßig sind wir ein bisschen dünn besetzt jetzt ohne die Claudia.
Ja.
Aber du hast Sport geguckt.
Ja, genau. Ich habe nämlich am letzte Woche war ich nicht bei der Aufnahme dabei, gell?
Da habt ihr nicht. Letzte Woche war ich mit der Claudia, wenn ich mich recht erinnere.
Genau.
Es ist blurry bei mir auch.
Nee, letzte Woche habt ihr schon Freitag aufgenommen, genau. Letztes Wochenende war nämlich doch der Ironman auf Hawaii. Und wie jedes Jahr schaue ich die mir dann doch zu großen Teilen zumindest live an, wenn ich schon nicht vor Ort sein kann. Und dieses Jahr war es mal wieder ein famoses. Hast du irgendwas davon mitgekriegt?
Nicht die Bohne.
Okay. Es war so, dass eigentlich Jan Frodeno, der deutsche Olympiasieger von 2008 in Peking und der die letzten beiden Jahre gewonnen hat, auch weiterhin als der große Favorit galt und eigentlich von allen gejagt wurde. Daneben gab es noch auf der Liste den sehr stark, jetzt wieder erstarkten Sebastian Kienle, auch in deutscher. Patrick Lange war so, boah, der war in Frankfurt, ist er irgendwie beim Laufen kaputt gegangen. Letztes Jahr hat er, ist er Dritter geworden, sehr, sehr gut gelaufen. Und dann noch ein, ja, irgendwie so 10, 15 Leute, die man so in die nähere Top 10 eventuell mit Chancen auf eine Platzierung haben konnte. Rennen ging los, Schwimmen ganz normal, irgendeiner von diesen Schwimmpros wieder vorne weg, der dann auf dem Rad aufgefressen wird und irgendwie nach 12 Stunden ins Ziel kommt, aber eben die Chance hat, mal einen Schwimmrekord im Ironman zu haben, was irgendwie auch cool ist. Also irgendwie Bestzeit auf Hawaii dann mit, weiß nicht, 42 Minuten rein, 43 Minuten für 3,8 Kilometer. Dann ging es im Rad raus, da war einer vorne, Kienle, der extrem starke Fahrradfahrer, hat dann ordentlich Gas gegeben, ist dem hinterher und der halt, Sebastian Kienle ist halt kein so starker Schwimmer und hat dann etwas Zeit gut machen müssen und beim Umkehrpunkt haben sich dann halt so ein paar Radfahrer zusammengetan, Kienle, dann ein Wolf, der ehemaliger Radprofi ist, der war auch, ich glaube, als Ruderer bei den Olympischen Spielen gewesen, war dann Radprofi und macht jetzt Triathlon. Und der hat es auf dem Rad halt so richtig krachen lassen. Also die haben sich so hart kaputt gefahren. Frodeno ist kaum hinterhergekommen. Du hast gesehen, wie Kienle gekämpft hat. Patrick Lange sowieso schon
aber weit mal, weg. Jetzt muss ich mal ganz kurz einhaken. Es ist ja sowas wie, also es ist ja nicht erlaubt, sich irgendwie gegenseitig, also sowas wie Windschatten fahren und so ist ja verboten.
Ja, genau.
Also wie geht es dann, dass du sagst, die haben sich zusammengetan? Das ist nur so eine psychische Verbindung, oder wie?
Genau. Die sind halt im Abstand von 10 Metern oder 12 Metern dann hintereinander hergefahren. Und insofern kann man sich dann schon eben ein bisschen helfen. Weißt du, also die haben dann keinen richtigen Windschatten, aber du hast jemanden, der vor dir fährt, der das gleiche Tempo fährt wie du. Entschuldigung, wo du dann einfach einen Abstand hast, wo du dann einfach dem hinterherfahren kannst.
Und, also schon so eine psychologische Geschichte, so ich sehe den und ich muss da nur dranbleiben, dann ist alles gut so.
Genau.
Oder meinst du, da wirkt so ein Rest Windschatten schon auch noch irgendwie?
Ja, also so ein bisschen Windschatten ist da schon noch, würde ich sagen. Aber mehr ist es mehr psychologisch.
Okay.
Also weißt du so, du hast da jemanden vor dir, der fährt das gleiche Tempo, der konzentriert sich, du guckst nur auf ihn, du musst nichts anderes gucken, du trittst rein, du guckst, dass du in deinem Wattbereich bleibst, in deinem Tempo bleibst und einfach hinter denen bleibst. Und ja, dann wechseln die sich halt gegenseitig.
Wattbereich bedeutet, wie viel Leistung du abgibst sozusagen.
Genau.
Messen die das irgendwie? Haben die da so fancy Computer am Rad?
Ja, ja. Okay, krass. 300 Watt oder so, kann das sein?
Sicher, ja.
4 Watt pro Kilo fahren die, glaube ich. Ja.
Bei 70 Kilo wären das 280 Watt, das kommt schon hin.
Ja, genau. Und Jan Frodeno wiegt dann sogar 75 Kilo bei 1,90. Ist hart.
Das ist ganz schön schlaksig.
Ja, ich glaube irgendwie 5% Körperfett. Also nix. Ah.
Ist genauso schwer wie ich, aber ich bin ein bisschen kleiner.
Ja, genau. Ja, jedenfalls haben die sich halt auf dem Rad derbe die Kante gegeben. Irgendwie in der aktuellen schnellsten Liste fürs Radfahren sind in den Top 10 5 Leute von diesem Jahr.
Boah.
Also, das eben
das passiert aber nicht jedes Jahr. Also, das ist nicht so, dass die immer krasser werden, sondern das ist jetzt was Besonderes.
Genau, der Wind war halt optimal. Es war wenig Wind. Es war gutes Wetter und dann kannst du halt mal so eine Zeit raushauen. Irgendwie die Zeit vorher war 4 Stunden 18. Und der Sieger ist halt 4:12 gefahren. Also nicht der schnellste auf dem Rad, Cameron Wolf. Aber auch ein Lionel Sanders, ein Kanadier, der irgendwie so ein Ex-Junkie, immer als Drogensüchtiger, hatte eigentlich schon mit dem Leben abgeschlossen. Also irgendwie, man zählt sich die Geschichte, dass er angeblich schon mit dem Strick um den Hals in der Garage stand und dann überlegt hat, ach nee, das kann ich meinen Eltern doch nicht antun, und sich dann ein Rennrad gekauft hat. Und ja, dann hat er da auch so eine Monsterzeit rausgehauen. Keenle ist hinterher gebolzt, also die sind da richtig lang geflogen. Ja, dann ging es auf die Laufstrecke und dann kam so ziemlich zügig die erste Überraschung. Jan Frodeno fing nämlich an zu gehen. Und das war so, eigentlich war, also für mich war da noch so klar, so, ja gut, der Jan, der wird sich den Titel doch zum dritten Mal holen. Der ist so stark. Dieses Jahr auf ein, zwei Rennen gesehen. Der war super unterwegs, sah super fit aus, alles. Aber da ging nichts. Also er ist gegangen, er lag auf der Straße, er hat sich gedehnt, er hat, ach, es war ganz fürchterlich mit anzusehen. Irgendwie seine Crew hat dann Facebook-Livestreams gemacht von da, wo er gerade rumlag und irgendwie mit denen geredet hat und so. Also konntest du es echt beobachten. Das war,
oh Gott,
fürchterlich.
Aber es ist immerhin, wenn der Kameramensch von seiner Crew ist, ist es wahrscheinlich für ihn leichter zu ertragen, als wenn es irgendein anonymer Kameramann von irgendeiner Station ist mit so einer riesigen Schulterkamera, die du nicht mal kennst.
Ja, sie waren auch ganz schön lange bei ihm in der Nähe, die offiziellen Kameraleute. Und ja, gut. Und ja, dann ging es halt los. Okay, wer schafft es denn jetzt? Also,
zu dem Zeitpunkt irgendwie einen Vorsprung oder so? Konnte man irgendwie hoffen, dass er nochmal aufsteht und weiterläuft, bevor der andere kommt oder so?
Nee, der war ja nicht als erster. Nee, der war mit, weiß ich nicht, 5-6 Minuten Rückstand.
Okay, also in dem Moment, wo er stehen geblieben ist, war es quasi schon aus.
Ja, genau. Also, ja, er hätte noch mit so einem Monsterlauf, hätte er es noch schaffen können. Aber dann kommen halt Leute wie Patrick Lange von hinten, der eben ja,
gut, 240er macht. Wenn du mal stehen bleibst und zwar nicht nur, weil der Schnürsenkel aufgegangen ist, sondern absichtlich, weil du nicht mehr, also weil du stehen bleiben musst.
Genau.
Das dann machst du keinen Monsterlauf mehr, dann war es das, ja.
Ja, genau. Also, ja, und dann eben die Leute, die da unterwegs sind, das sind halt auch keine Anfänger. Also sie sehen das halt sofort, so okay, da ist einer, dem geht's nicht so gut und dann wird der kassiert und gerade Frodeno haben sie ja alle gejagt. Aber was du dann halt gesehen hast, wie sie sich dann doch gegenseitig, also wie viele an ihm vorbeigelaufen sind, ihn erkannt haben, auch von den Altersklassenathleten, die ja dann auch in 9 Stunden irgendwas reinkommen oder in 8 hoch, die ihn erkannt haben, ihm auf die Schulter geklopft haben, ihm angefeuert haben und so weiter. Vielleicht erzählen wir die Geschichte erstmal fertig. Der ist dann nämlich erst fertig gelaufen. Er ist einen 4-Stunden-Marathon gelaufen oder gegangen für ihn. Also meine Marathon-Bestzeit ist über 4 Stunden, aber er geht halt 4-Stunden-Marathon, weißt du, so geht er.
Ja, okay. Ja, ja, ja.
Und unterwegs haben halt echt viele, viele Leute ihn aufgemuntert und alles. Er ist nach 9 Stunden 15 ins Ziel gekommen. Die Siegerin hat 9 Stunden 10 gebraucht. Also.
Ja, gut, okay, das ist ein bisschen Äpfel mit Birnen, aber
ja, natürlich. Ja,
ist immer noch Wahnsinn, also.
Ja, genau. Daniela Riff hat übrigens aus der Schweiz ist die, die hat jetzt zum dritten Mal hintereinander gewonnen. Also sie hat die letzten beiden Jahre auch wie Frodeno gewonnen und dieses Jahr auch zum dritten Mal ihren Titel verteidigen können.
Und die ist dann irgendwie kurz vor Ende an ihm vorbei oder sind die, haben die?
Das hab ich nicht mehr gesehen. Ich bin nachdem die Herren im Ziel waren, war ich auch im Ziel und bin ins Schlafen gegangen. Ich war so
durch. Ist ja, ach Gott, ist ja Zeitverschiebung und so.
Ja, ja genau, ja. Es war halt 3 nachts.
Ja.
Ja, ich bin am Montag auch mit Jetlag auf die Arbeit gekommen. Die Kollegen, wie Jetlag? Ja, Ironman Hawaii geguckt. Warst du da? Nee.
Nicht diese Art von Jetlag.
Ja, genau.
Die Frage ist schon cool. Da? Nein.
Ich war Freitag hier, bin jetzt wieder hier und es sind irgendwie, weiß ich nicht, 24 Stunden Flug nach Hawaii. Geht nicht.
Ich bin neulich in Berlin gewesen.
Hat's auch Jetlag?
Abends zurück. Da hatte ich ein bisschen was anderes, aber nicht Jetlag. Also ich lag abends im Bett und hatte so Auto, also es fuhren mit noch Auto mit mir in meinem Kopf.
Das ist schön.
Kennst du das?
Ja. Ich kenne es, wenn man länger auf dem Schiff war.
Ja, ich habe das, also beim Autofahren habe ich das auch nicht sehr viel Autofahren im Tag. Und ich meine, ich bin 1200 Kilometer Auto gefahren.
Na gut,
amtlich. Ja. Ich bin nach Berlin gefahren, habe einen Burger gegessen, bin zurückgefahren.
Mhm. Hast du es nicht letztes Jahr schon erzählt?
Weiß ich nicht, habe ich vielleicht? Ja, ich habe meine Oma nach Hause gefahren.
Ja, habe ich irgendwo gehört.
Ja.
Also entweder hast du es nach der Sendung erzählt.
Ich weiß nicht.
Wenn du es in der Sendung nicht erzählen wolltest,
wenn jetzt
hast du es auch in der Sendung erzählt.
Ja, ist egal. Der Burger war geil.
Ach, das war ja dieser.
Aber ja, es war so ein Dry-Age-Beef-Burger, der war richtig gut. Bei Kumpel und Keule in der Markthalle 9 kann ich nur empfehlen. Gibt es auch einen Vrind-Podcast zu dem, zu dem Metzger.
Stimmt.
Ja. Ja.
Gut.
Also, das Iron Man mit Flugzeug angucken und am Wochenende und dann montags wieder auf der Arbeit.
Das wird das nichts. Nicht. Aber das Drama hat sich dann auf Hawaii so langsam entfaltet. Dieser.
Wer hat denn jetzt gewonnen?
Patrick Lange hat gewonnen.
Aha, auch ein Deutscher.
Der Deutsche, der ist aus Darmstadt, also hier gleich um die Ecke.
Aha.
Und ja, der hat dann, also der hat, ich glaube ich, mit 10 oder 11 Minuten Rückstand auf die Laufstrecke gegangen, auf den Führenden. Gut, der erste, dieser Radfahrer, den nimmt man nicht ernst, der hat, glaube ich, noch eine halbe Stunde gefressen oder so. Oder der kam eine halbe Stunde nach Lange ins Ziel, das heißt, der hat 40 Minuten von dem aufgebrummt gekriegt. Also der ist dann immer noch irgendwie in 3 Stunden 20 Marathon gelaufen, was nicht verkehrt ist. Aber.
Ist gemein, oder? 3 Stunden 20 Marathon, den nimmt man nicht ernst.
Wenn du Hawaii gewinnen willst, darfst du ja 3 Stunden 20 Marathon laufen. Also nicht mal wahrscheinlich in meiner Altersklasse.
Ja, okay.
Also wenn ich gewinnen wollen würde, dann an die 3 Stunden muss ich schon laufen, wenn es reicht.
Okay.
Gut.
Und
jedenfalls.
Warum sind eigentlich die Deutschen so gut? Oder
ich weiß nicht.
Erzähl das mal zu Ende.
Die trainieren, glaube ich, ziemlich vernünftig. Also da ist halt ein krasses Profi-Dasein jetzt drumherum entstanden mit krassen Trainern, Trainingsmöglichkeiten. Die fliegen dauernd ins Ausland, trainieren ganz viel in Hitze und so. Aber auch der zweite, Lionel Sanders, dieser ehemalige Junkie, der dann angefangen hat, Rad zu fahren und Triathlon, der trainiert halt fast nur Radfahren zu Hause auf der Rolle. Der fährt fast nicht draußen und stellt sich da einen Heißlüfter daneben. Damit er halt die 50 Grad auf Hawaii trainiert.
Ja.
Und dann gib ihm 6 Stunden. Ey, wenn ich mir vorstelle, eine Stunde auf der Rolle ist schon unfassbar öde. Das ist nicht auszuhalten. Und er fährt dann 4, 5, 6 Stunden auf der Rolle und, weiß ich nicht, hat seinen Fernseher vor sich oder was auch immer.
Und den Heizlüfter und danach ist in der Wohnung so warm, da muss er danach noch dann schlafen.
Ja, nee, der hat im Keller hat er seine Torture Chamber. Hat auch einen Indoor Pool mit so einer Gegenstromanlage, die auch richtig Gas gibt und nur Lauf geht er wohl draußen.
Cool, ja.
Wegen Fußball. Wenn der läuft, der sieht auch so, oh Gott, der ist schwer verletzt, der kann bestimmt nicht mehr lange laufen. Da hatten die Reporter dann aber so, nee, der läuft immer so. Das ist so, das sieht ganz gut aus.
Okay.
Ey, echt, du denkst, als er losgelaufen ist, so, ja, okay, das kenne ich. Wenn du vom Rad steigst, da tut dir erstmal, da humpelst du ein bisschen. Und dann aber nach 35 Kilometern läuft er halt immer noch genauso. So. über den linken Fuß gehumpelt. Fürchterlich. Aber es war effektiv. Also er ist Zweiter geworden, er ist Vize-Weltmeister. Spricht für ihn, denke ich.
Ja.
Jedenfalls so 5 Kilometer vor Schluss hat der Patrick Lange ihn dann eingeholt und was die halt dann machen, wenn die sich gegenseitig überholen, gerade auf dieser Strecke in Hawaii, wo du ewig lang gucken kannst. Also es ist ja nicht so, dass du sofort nach 3 Kurven verschwunden bist, sondern da legst du dir den zurecht, läufst ran, ziehst dann vorbei und läufst eben so schnell weg, dass der andere denkt, der steht. Und ja.
Warum? Weil der sonst psychologisch dranbleibt und dann
genau, wenn er die Chance hat, dran zu bleiben, dann beißt er sich wieder an dir fest, was wir vorhin hatten mit dem psychologischen, okay. So, oh ja, bleib ich dran, schaffe ich. Und dann kann er wieder zurückkommen. Und das möchtest du halt nicht. Du möchtest einfach den anderen zerlegen. Da schon. So vorbeirennen und
Das ist interessant, weil ich kenne das nur so aus dem Autorennen-Kontext, so wenn man Kart fährt oder wenn man Formel 1 guckt. Und da ist es dieses dieselben Wörter, die du gerade benutzt hast, so dann legst du ihn dir zurecht. Aber das hat da ja ganz andere.
Ja,
da geht es ja da um Platz, wie ich überhaupt in irgendeiner Kurve so viel Schwung zusammenbringen kann, dass ich überhaupt eine Möglichkeit finde, jemanden zu überholen. So, darum geht es ja im Motorsport. Und hier ist es ja eigentlich so, ja, okay, Straße ist breit genug, wenn ich schneller rennen kann, kann ich jederzeit und überall vorbei. Genau. Warum muss ich mir da irgendwas zurechtlegen? Aber es ist schön, wie das dieselben Vokabeln eine ganz andere Bedeutung dann haben.
Ja. Ja, also die, da ist es halt wirklich auch auf dem Rad machen die das manchmal, wenn die von hinten kommen und sich irgendwie einen, der vorne lang allein gefahren ist, wenn die den einholen, dann überholen die und ziehen richtig weg. Also das merkst du, da gibt's ein Video vom Sebastian Kienle bei der Halb-Ironman-Weltmeisterschaft von vor 3 oder 4 Jahren, wo der auf so einem Stück jemand überholt hat. Und der ist einfach, also das sind ja keine Amateure, die da auf den Rädern sitzen, ja. Also die machen wirklich nichts anderes als Rennradfahren und Schwimmen und Laufen. Und der ist an dem auf dem Rad vorbeigedonnert, als würde er an uns beiden vorbeifahren. Ja. Das war beeindruckend. Bei der Weltmeisterschaft eben. Das war krass.
Ja gut, aber das ist psychologisch an der Stelle ja auch, ich meine, der Vordere hat sich ja nicht umsonst einholen lassen. Der wird ja vorher nicht die ganze Zeit auf 80% gefahren sein, so nach dem Motto, jetzt lasse ich den mal rankommen, sondern für den ist es ja so, der läuft am Limit und trotzdem kommt der andere ran. Genau. Und dann ist ja psychologisch bei dem Hinteren einfach gerade High Life und bei dem Vorderen ist halt das Gegenteil.
Ja, genau.
Und deshalb kann der das dann wahrscheinlich auch, der Hintere, dass er dann sagt, okay, jetzt machen alle.
Jetzt aber. Und dann gibt's sie.
Ja, und dann kann der das aus sich rauskitzeln und da eben dann nochmal so eine Show-Einlage hinlegen, also Show-Einlage im übertragenen Sinne, also eben das nochmal so aufdrehen und dann da vorbeifahren und für den anderen fällt ja dann auch was zusammen, so kacke, mein ganzer Vorsprung und jetzt die Scheiße. Ja, kann ich mir schon vorstellen.
Ja. Also es war,
ja,
war sehr beeindruckend, sehr aufregend. Und dann hat er halt die letzten 5 Kilometer oder so, ist er dann noch so in Richtung Ziel gelaufen. Gibt eine schöne Aufnahme von Frodeno, der ihm da entgegenkommt und ihm nur so zuruft, so, der ist tot, hol ihn dir, hol ihn dir.
Okay.
Ja, so, weißt du, der geschlagene Weltmeister feuert dann einen Teamkollegen oder Landsmann an. Schon cool irgendwie.
Ja, ist nice. Merkt man, dass sie nicht, ich finde das auch immer albern, wenn so verbitterte Feindschaften, so, okay, das ist was man im Boxen haben kann oder so, da braucht man das vielleicht, aber
ja.
Hier nimmt ja keiner dem anderen was weg, wenn der andere gut ist. Also ich meine, klar, man nimmt sich den Titel weg, aber
ja, der ist viel wert.
Um zu gewinnen, muss ich keinen Hass auf meinen Konkurrenten haben. Ich muss einfach nur für mich selbst. Klar, in dem Augenblick muss ich mal die Freundlichkeit ausschalten und sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich ihm jetzt das gönne. Ach, kannst auch mal gewinnen, dann warte ich mal kurz oder so. Aber in dem Augenblick, wo ich weiß, dass für mich nichts mehr geht, kann ich ja auch nett sein zu den anderen. Gibt es ja keinen Grund.
Genau. Ja, ich glaube, die sind auch untereinander recht kollegial. Die besten Freunde werden sie nicht, aber ein Bier trinken zusammen werden sie schon gehen.
Also, ja, also das ist das, was ich am Curling auch immer gemocht habe. Dass da selbst die, also dass man da wirklich hart gegeneinander spielen kann und danach trotzdem Bier miteinander trinkt, weil es einfach, und auch feiern geht zusammen, also
ja.
Weil es einfach keinen Grund gibt, sich hart zu hassen. Es gibt überhaupt keine.
Ja, ist ja, beim Tanzen war das ja auch so. Ja, auf der Fläche, da und vorher redet man nicht miteinander oder nicht richtig, weil du auf dich konzentriert bist und die ganze Nacht machst, aber dann bist du am nächsten Morgen um 5 Party und besäufst dich. Ja, geil. So muss das sein.
Genau.
Ja, so war der Ironman Hawaii. Ziemlich aufregend. Bis um, keine Ahnung, sehr früh morgens 3:30, glaube ich.
Und das Jetlag wirkt noch nach. Nein, das ist jetzt ja, schon zu lange her. Ja. Du hast schon das nächste Jetlag, verstehe.
Ja, genau.
Gut. Wir machen diese Woche mal eine kurze Sendung. Weil es dir nicht so gut geht und weil es schon spät ist und weil wir beide morgen früh raus müssen, du noch viel früher als ich.
Wir dürfen aber nicht vergessen,
ja,
nochmal auf die 500 hinzuweisen. Es ist nicht mehr lange.
Ein guter Plan, Herr Giesbert.
18. November geht's los. Extra, also 18. November ist Einlass, 19 Uhr geht's los. 18. November ist Einlass, den ganzen Tag, am 19. geht's dann los.
genau.
18 Uhr ist Einlass.
Über Nacht bleiben.
Um 19 Uhr geht's los. Jetzt bricht hier gerade mein Stuhl auseinander. Was ist denn das? Gut, dass die Sendung rum ist.
Echt jetzt so richtig kaputt?
Nee, ich glaube, der hat nur so eine Kippfunktion, die ich vorher nicht eingeschaltet habe, und eben hat er angefangen zu kippen.
Bei uns ist in der Firma gerade ein Monitor vom Tisch gefallen im Zusammenhang mit einem Stuhl. Das hat der Monitor auch nicht gut verkraftet.
Das mögen die meistens nicht so, nee.
Nee, das war danach mehr Ausschuss als Monitor.
Genau, jedenfalls die 500, wir werden eine Live-Aufnahme machen. Es wird Cocktails geben. Wir sitzen da irgendwie, wir wissen noch nicht genau, wie wir da zusammensitzen werden und dann in diverse Mikrofone reden. Und danach werden wir sicherlich noch ganz viel Zeit haben, mit allen von euch, die kommen, zu plaudern. Unsere Liste ist, sie füllt sich immer weiter, aber sie ist, glaube ich, noch nicht ganz voll. Deswegen nutzt eure Chance.
Genau, dazu schreibt ihr einfach eine E-Mail an info@sneakpod.de. Und wenn ihr da noch Glück habt und noch ein Plätzchen frei ist, dann kriegt ihr eine Antwort, wo das dann entsprechend drin steht, dass ihr einen habt. Ja, first come, first serve, so nach dem Motto. Ein paar Plätze haben wir noch. Ja, das war es eigentlich, was wir dazu sagen wollten. 18. November, abends, späten Nachmittag, wie auch immer man das sehen möchte. Dunkel ist es ja da schon, um die Uhrzeit jetzt, um die Jahreszeit.
Ja, da ist sowieso...
Also nenne ich das jetzt Abend.
Zeitumstellung schon rum, da ist dunkel.
Oh ja, richtig, das kommt ja auch noch.
Mhm. Verstehe. Oh, hast du Postillion gesehen für letztes Wochenende? Zeitumstellung eine Stunde nach vorne. Ganz famos, saulustig.
Echt, sind wir schon drauf reingefallen? So richtig?
Ich habe hab von niemandem gehört, der drauf reingefallen ist, aber ich habe mich sehr kaputt lachen müssen.
Sehr geil. Tja, nee, hab ich verpasst. Aber in dem Wochenende, was du jetzt meinst, war jetzt nicht jetzt das, sondern eins davor, oder was?
Jetzt das Vergangene, ja.
Ach so, ja, nee, da war ich übermäßig beschäftigt mit Family und so. Hab ich kein Postillion gelesen. Aber Postillion immer empfehlenswert. Gut, also diese Sendung endet damit, auch wenn sie heute mal weniger Themen hatte. Haben wir euch trotzdem eine Dreiviertelstunde, nicht ganz, die Aufnahme lief schon ein bisschen vorher.
Mhm.
Naja, kurze Sendung jedenfalls, und in der nächsten Woche ist hoffentlich die Claudia wieder dabei, die hat einen riesigen Strauß Filme, das heißt, da wird die Sendung ziemlich sicher etwas länger, und insofern müssen wir euch für mehr Sendung vom Sneakpod auf die nächste Woche vertrösten, damit wir hoffen, die hier hat euch auch gut unterhalten, und wir sagen danke fürs Zuhören und tschüss.
Tschüss.